Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Neue Folge, allerdings diesmal kein Dialog-Podcast, sondern erstmal großes Dankeschön an euch alle, die da draußen sind, die den Podcast regelmäßig hören, die den Podcast weiter teilen und weiter leiten und liken. Und deshalb sage ich erstmal herzlichen Dank. Wir haben 99 Folgen hinter uns. Das ist hier nicht die 100. Folge, die tituliere ich bewusst so nicht. Aber es ist praktisch eine Folge kurz vor der Sommerpause, wo ich mich nochmal bedanken wollte bei euch und euch nochmal ein paar Impulse geben will für die Sommerpause. Ja, was haben wir gemacht? Es ging sehr viel hier um die Themen Talente, Talente finden, Talente binden, Talente entwickeln, Talente in allen Formen. Da ging es auch um das Thema Altersdiversität, es geht um das Thema Technologie, Mensch und Technologie gemeinsam. Wie kann das das Lernen verbessern? Wie kann das unsere Arbeitswelt verändern? Welche Potenziale sind da? Es ging auch viel um das Thema Gründung, Startup, aber auch um das Thema der Nachhaltigkeit. Wie können wir praktisch Nachhaltigkeit in Verbindung ja mit Technologie, aber vor allem auch mit einem anderen Grundverständnis für die Nachhaltigkeit verbessern. Da hatte ich Sascha Pallenberg mit dem Podcast, aber ich möchte jetzt gar nicht hier einzelne rausgreifen. Es hat sich alles so ergeben und tolle Sachen sind entstanden, so dass ich es einfach nur empfehlen kann, nochmal nachzuhören. So, das sollte es gewesen sein mit meinem Dank auch nochmal an alle Unterstützerinnen und Unterstützer des Podcasts, neben natürlich den Hörerinnen und Hörern. Aber Unterstützer meine ich vor allem auch Marc Löhr zum Beispiel, der bei der Website immer mitgeholfen hat. Marc ist noch nie erwähnt worden irgendwie hier, deshalb jetzt mal ganz bewusst. Black Cap Media, wer da Lust hat, mal reinzuschauen, guckt es euch an. Ansonsten natürlich auch Christian Andersen vom ZDI, der mir immer wieder die Räume zur Verfügung stellt, wenn ich mal in Präsenz was aufnehmen möchte, oder alle anderen Sparringspartner, Andreas Löwe, irgendwas mit Logistik, hilft mir immer wieder mal und gibt mir seine Blickwinkel, weil die Jungs einfach schon ein paar Schritte weiter sind als ich in dem ganzen Thema Podcasting. Und das sollte es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die letzten Folgen. Und es kommen neue, die neuen sind in Planung. Jetzt geht es hier nochmal einen kurzen Rückblick um die Themen Innovation. Hier insbesondere nochmal so ein kurzer Flashback zu meiner Aufnahme mit Dr. Gunter Wopser von Lauda. Ganz spannender Podcast. Ich glaube, man merkt, dass wir uns sehr gut verstanden haben und verstehen und auch sehr viel und sehr eng beieinander sind in vielen Themen. Darüber hinaus haben wir nochmal aufgegriffen hier in diesem kurzen Mashup das Thema Startup und Entrepreneurship. Ein kurzer Auszug aus dem Podcast mit Startup Teens, mit Corinna Tappel. Und dann habe ich nochmal einen kurzen Auszug euch hier gegeben aus der Podcast-Aufnahme mit Sascha Pallenberg, der wirklich einer der bekanntesten deutschen Tech-Voices ist, aber auch sehr starker Pusher und Förderer des Themas Nachhaltigkeit. Wie schaffen wir es hier im Umdenken und in Verbindung mit Technologie unsere Welt ein Stück besser zu machen, nachhaltiger aufzustellen? Ich glaube, das ist nicht erst 5 vor 12, ist wahrscheinlich schon 5 nach 12, aber umso wichtiger, da mal reinzuhören. Tolle Impulse auch von Sascha und danke da auch für die Unterstützung. Ich hoffe, euch gefallen die drei Impulse. Dann gehe ich danach mal in die Sommerpause. Am Freitag gibt es noch den letzten Teil der Next Talent Serie. Hört da unbedingt auch mal rein. Ist super spannend, wie die jungen Leute ticken und wo die Präferenzen liegen. Und ich sage jetzt mal danke und gebe ab nochmal in 3 spannende, 4 spannende Sequenzen aus den letzten Folgen und wünsche euch eine gute Sommerpause. Macht's gut, bleibt gesund und hört dann vor allem im September wieder rein. Macht's gut, ciao. So, den Auftakt machen 2 kurze Sequenzen mit Dr. Gunter Wopser aus der Podcast-Folge, die ich mit Gunter aufnehmen durfte. Er ist Geschäftsführer von Lauda, Mittelständler aus dem tauberfränkischen Raum, so ein Hidden Champion, Weltmarktführer. Gunter ist grundsätzlich jemand, der sehr, sehr offen ist für Innovation, für Talente, für die Förderung von jungen Menschen und hört einfach selber mal rein, welchen Ansatz der Innovation er verfolgt mit seinem mittelständischen Unternehmen in Kooperation mit Startups. Er nennt das eben den Ansatz der Ambidextrie und darüber hinaus sprechen wir dann auch nochmal so ein bisschen drüber, seine Impulse, seine Sichtweise auf die Präferenzen der Jugendlichen, der jungen Menschen. Hört unbedingt mal rein, absolut hörenswert. Und danach gleich der Übergang, das werde ich dann schon mal sagen, nochmal zu Sascha Pallenberg. Aber jetzt erst nochmal ab zu Gunter.
Ich war letzte Woche in Berlin in einer Podiumsdiskussion und da wurde ich nach dem größten Buzzword gefragt, das ich kenne, und habe Mindset gesagt. Und ich finde Mindset auch einen wirklich wichtigen, aber schwierigen Begriff. Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, wie Mindset überhaupt auf Deutsch übersetzt wird. Hast du eine Idee?
Ich würde es Einstellungssache sagen, oder?
Ich auch, aber es wird mit Mentalität übersetzt. Also Einstellung ist eigentlich eine Attitude, gell? Also Mindset, Mentalität. Mentalität ist ein Wort, das ich gar nicht mag. weil das, finde ich, schon eine Art Vorurteilsprägung in sich hat. Ja. Der hat halt, die haben halt diese Mentalität. Und das ersetzt es dann gern durch den Kulturbegriff. Ne? Der Kulturbegriff ist der anspruchsvollste Begriff, den es gibt. Der faszinierendste Begriff, den es gibt, aber auch der am schwierigsten zu managende Begriff, den es gibt. Es gibt sogar Menschen, die sagen, du kannst eine Kultur gar nicht verändern. Und es gibt auch Menschen, die sagen, es ist unmoralisch, eine Kultur zu verändern. Ich gehöre nicht zu den Menschen. Kultur ist veränderbar und aus Unternehmenssicht habe ich sogar die Pflicht, meine Kultur so zu verändern, dass ich erfolgreich bin. Und da spricht man ja auch gerne von Innovationskultur. Ja, und das ist halt die Frage, was ist jetzt diese Kultur? Was ist dieses Mindset? Ich habe tatsächlich mir Mindset mit persönlicher Kultur jetzt mal dargestellt. Ja, also was beeinflusst mich und wie entsteht Kultur? Natürlich durch Erfahrungen, Verhaltensweisen, Rituale, Insignien. Und so, glaube ich, wird auch die persönliche Kultur geprägt, ist aber eher etwas, was entsteht und veränderbar ist. Ja, und nicht, was vorher determiniert ist. Überlagert wird es allerdings, persönliche Kultur gibt es ja gar nicht, ist eigentlich ein Widerspruch, ja, aber überlagert wird es halt nun mal von so Subkulturen, zum Beispiel in deiner Firma, oder auch von nationalen Kulturen, die es ja auch gibt, der Deutsche. Gell? Jetzt sind wir in Deutschland und sagen, der Deutsche, ist ja nicht ganz richtig, wir haben nicht nur Deutsche, ja, aber es gibt auch durch Hofstädte natürlich auch Untersuchungen über Nationen und das Ganze überlagert sich. Und das war mir jetzt einfach mal wichtig, loszuwerden. Und jetzt ist halt so eine Sache, was ist deine persönliche Kultur? Wir zwei probieren Dinge aus, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, die Sachen, die ich ausprobiert habe in Silicon Valley, haben mich nicht an meine Existenzkrise geführt. Ich hatte meinen Job, ich wusste, ich kann danach wieder zurück in meinen Job. Ich habe ein bisschen, mein Risiko war eher auf einer Ebene meines Rufes, meines Images, wenn irgendwie alles schief geht, ja, wenn ich irgendwie scheitere oder so, das habe ich gesagt, das ist okay. Ich will aber mal eine andere Geschichte erzählen. Das erste Startup, in das ich investierte im Silicon Valley, waren alles Inder und Inderinnen, waren einige Frauen dabei, die in den USA studierten, aber die sind alle in Indien aufgewachsen, in die USA gekommen. Haben studiert und haben $120,000 Schulden gehabt nach ihrem Studium und haben ein Startup gegründet. Dieses Startup wurde gegen die Wand gefahren. Dem CEO ging es nicht gut. Also mir ging es jetzt auch nicht gut, weil ich Geld verloren habe, aber er hat mir ehrlich gesagt mehr Leid getan als ich mir selbst. Das wollte ich einfach mal so sagen, ja, dass das schon heavy ist. Und das Silicon Valley, die Kultur im Silicon Valley, man kann auch von einer spezifischen Kultur in diesem kleinen geografischen Raum sprechen, ist eben auch von solchen Erfahrungen, von solchen Lebensläufen geprägt, dass Menschen ein sehr hohes Risiko eingehen müssen, um erfolgreich zu sein und auch scheitern können. Und diese Erfordernis gibt es in Deutschland einfach nicht. Ja, es gibt in Deutschland keine Studenten, die $120,000 Schulden haben nach ihrem Studium. Vielleicht sehr wenige. Ja, es mag auch irgendwelche Privathochschulen geben. Deutschland hat 10 Jahre sattes Wirtschaftswachstum gehabt. Ja, also die Menschen von dem Gründer in Indien sind arm. Ja, vielleicht schickt er auch noch Geld. Also der ist hungrig nach Erfolg, der ist vielleicht der erste Akademiker seiner Familie. Gell? Und dieser Hunger nach Erfolg, der ist im Silicon Valley schon spürbar. Nicht so vordergründig, weil es scheint die Sonne, alle sind freundlich. Aber man merkt halt, dass auch Menschen auf einmal weg sind, weil die es sich nicht mehr leisten können. Gell? Weil Startups auf einmal weg sind, das steht dann auch nicht in der Zeitung, sondern stehen immer die Erfolgsgeschichten in der Zeitung. Und das will ich einfach nochmal den großen Bogen schlagen zu Kultur, Deutschland, Silicon Valley. Und da sehe ich halt in Deutschland einfach nicht diesen Punkt, diesen Impuls, nicht dieses kritische Ereignis, dass wir was ändern müssen in Deutschland. Ändert sich jetzt ein bisschen. Stichwort Transformation, Automobilwirtschaft. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Digitalisierung der Verwaltung diskutierst, was ist denn das kritische Ereignis, dass sich Verwaltung digitalisieren müssen? Die müssen sich gar nicht digitalisieren. die stellen im Zweifel mehr Menschen ein. Muss man schauen, wie Verwaltungen anwachsen. Ja? Auch der Deutsche Bundestag wird immer größer, sogar unsere Regierungsorgane. Also da ist dieser Druck einfach nicht da. Und der ist auch noch in vielen Unternehmen nicht angekommen. Bin mal gespannt, was die Hochschulen jetzt machen. Ob die jetzt sagen, Halleluja, endlich wieder Präsenzlehre, oder ob die irgendwas gelernt haben, so Second Classroom, ja, dass du irgendwie was anders machst. Also das ist schon sehr spannend. Aber dieser Druck muss einfach da sein, um Kultur zu verändern, um mehr Innovation zu erzeugen.
Ja, glaube ich auch. Habe ich auch schon einiges drüber gelesen, finde ich auch unheimlich interessant. Gibt es auch wieder Beispiele aus dem Sport heraus, wo man sieht, zum Beispiel als Beispiele, warum so viele Weltklasse-Langstreckenläufer, Athleten aus Kenia kommen, im Vergleich eben zu ganz anderen Nationen, in denen es, also das liegt nicht nur am Klima, sondern auch genau an dieser Not. Das ist schon sehr spannend, darüber zu reden. Ich finde grundsätzlich so auch aus eigener Erfahrung, ist aber tatsächlich so, dass, und gut, wir sind jetzt hier, wir kommen sogar noch aus dem Fränkischen, wo man ja noch, sag ich jetzt mal, zurückhaltender mit manchen Sachen umgeht. Das ist ja so oft, wie sagt man, nicht geschimpft ist gelobt genug eigentlich, so mit so einer Eigenschaft, oder passt schon, ist ja bei uns eigentlich das größte Lob, das man einem geben kann. Also so dieses wirklich sehr zurückhaltende und auch eher manchmal schon passiv denkende, und aus Erfahrung gerade mit Freunden, die auch aus Amerika kommen, aus den USA, da habe ich wirklich immer diese Einstellung, dass da einfach gesagt wird, ja, wir machen das jetzt einfach, das wird gemacht, das wird angepackt, umgesetzt, und ein bisschen davon was habe ich tatsächlich auch hier. Deshalb, es ist nicht nur so, dass wir da hier zurückhaltend sind und dass bei uns nichts passiert. Ich war jetzt in der Region Haßfurt und Haßberge auch zuständig für das Unternehmensgremium, auch da die Wirtschaftsjunioren, und wir hatten da tatsächlich so einen Spirit. Ich bin da hingekommen und als Geschäftsführer des Kreises praktisch für die Industrie- und Handelskammer zuständig, und die da dabei waren im Vorstand, die haben genau das so gemacht. Also ich kannte das zum Teil aus der IHK, wie dann da ziemlich aufwendig Veranstaltungen geplant werden. Also das lief da ganz anders. Was machen wir für eine Veranstaltung? Okay, den Referenten kenne ich, pass auf, ich rufe da schnell an. Dann rufe ich noch kurz an wegen der Location. Okay, wir gehen raus, ist erledigt, ist organisiert. Also es gibt es auch, und das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ich glaube, es gibt überall so dieses Dazwischen. Man kann es nicht nur so pauschal sagen. Vieles hängt dann natürlich auch dann mit der Qualität zusammen, mit Sorgfalt und Nachhaltigkeit, um an Sachen ranzugehen. Aber ich glaube schon, sehen zu können, dass uns das sehr gut tun würde, einfach in manchen Sachen mal ein bisschen aktiver zu werden, ein bisschen mutiger zu werden und ein bisschen, ja, einfach nach vorne aktiv rauszugehen.
Das kann ich bestätigen. Deswegen ist ja die junge Generation so wichtig, an die ich auch angedockt sein möchte mit 50 Jahren. Deswegen habe ich auch von den zwei Geschwindigkeiten gesprochen, die aber wieder eine werden können. Ja, das ist eigentlich auch ein schönes Bild, weil nämlich auch wieder im Zeichen der Ambidextrie, der Balance, diese schnellere Geschwindigkeit, wenn ich so sagen darf, auch auf das Kerngeschäft abstrahlt. Ja, und man positive Erfahrungen dann auch nutzen will, Dinge ausprobieren. Und das merkt man ja, dass durch solche Erfahrungen, wie du jetzt auch machst, du wahrscheinlich auch selbst deine Arbeit in deiner Kernorganisation anders machst und auch wieder Vorbild bist für andere. Gell? Mhm. Und die Jungen werden immer mehr. Das merke ich jetzt in meinem Unternehmen auch. Deswegen bin ich da per se schon optimistisch. Wenn ich mir Deutschland aber insgesamt angucke, dann müssen wir schon feststellen, dass gerade in den letzten Jahren der Staat eine sehr dominante Rolle eingenommen hat. Gell? Und teilweise auch bis in die Unternehmen reinfunkt und sehr starke Vorschriften gibt, wie Unternehmen zu führen sind, was mir jetzt gar nicht gefällt. Habt ihr gerne zugehört? Bei dir war es der Fußball, bei mir war es übrigens die Musik. Ich habe so ein kleines Tonstudio gehabt und wollte unbedingt Musiker werden bis 18. Wäre kein guter Musiker geworden. Aber ich habe dann auch, war nicht so brillant in der Schule. Mein Sohn kriegt heute seine Abi-Noten. Bin mal gespannt, der amüsiert sich immer über mein Abi, weil es nur so in der Mitte war.
Wir wollen uns die Hand geben, ja.
Ja, ich will jetzt keine Note nennen, aber Gott sei Dank, meine Noten wurden dann immer besser. Gell? Also die Promotion war dann auch eine 1-0. Das kann ich ihm dann dagegen klatschen. Aber du sagst, du hast selber Kinder, du hast deine eigene Prägung, und das finde ich auch total wichtig. Mein Sohn ist ja jetzt 17, der ist auch verkörpert auch eine Generation. Gell? Und er ist da auch ein ganz typisches Beispiel seiner Generation, in dem er sehr, sehr ökologisch denkt, ja, schon auch Annehmlichkeiten schätzt, aber durch dieser Umgang mit der Welt ihn extrem belastet, gell? Und uns auch beeinflusst. Unsere Lebensweise ist auch Vegetarier. Wir essen seitdem wenig Fleisch, ja, also verzichten tun wir nicht. Wir haben so unverpackt Sachen im Haus, gell? Also so, um mal was plakativ zu sagen, mein Sohn kritisiert, wenn ich Auto fahre und wenn ich ein großes Auto hätte, habe ich ja gar nicht, gell? Also so Sachen. Und er beeinflusst auch mich, meine Firma und hilft mir, diese Generation zu verstehen und auch in Kontakt zu halten. Da würde ich mal sagen, klar, die Kumpels meines Sohnes und finden mich, glaube ich, ganz okay. Aber noch wichtiger ist, die Zielgruppe ist vielleicht so Anfang 20, Mitte 20, die dann auch in mein Unternehmen sollen, gell? Die probiere ich auch so anzudocken und auch ein Bild eines Unternehmers zu zeigen, das irgendwie vielleicht inspiriert. Gell? Unternehmer sind auch nicht immer so toll, sich darzustellen, unnahbar, gell? Vielleicht sehr materiell. Unternehmer haben auch nicht den besten Ruf, was ich natürlich schade finde, ja, weil wir doch auch für Arbeitsplätze und Wohlstand sorgen. Na gut, da muss ich mich irgendwie finden. Und was du jetzt meinst und was mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, ist, diese jungen Menschen abzuholen und für Ideen zu begeistern. So möchte ich mich ausdrücken. Du weißt, dass ich dabei bin, den Bahnhof in Lauda, ein sehr schönes Gebäude mit 2000 Quadratmetern, in ein Innovationszentrum umzubauen. Und ein ganz wichtiger Bestandteil ist die sogenannte Traumwerkstatt, wie wir sie nennen werden. Eine Halle, die sehr einladend ist, wo du gerne reingehst. Und in dieser Halle wirst du dann Menschen treffen, die dir helfen, deinen Traum zu finden. Der Traum ist darauf bezogen, dass du etwas bauen und gestalten möchtest, was für Menschen nützlich ist. Ja, damit möchten wir anfangen, wollen gewisse Methodiken lehren. Design Thinking bietet sich da einfach an. Und wenn du dann deinen Traum hast, du wirst also irgendwas machen, was Menschen hilft, dann wirst du merken, hoppla, mir fehlen Fertigkeiten, die ich in der Schule nicht lerne, ja, irgendwelche Prototypen zu bauen, vielleicht auch mal einen Businessplan zu schreiben, überhaupt mal ein Team zu finden, die dich unterstützen. Ja, es kann ja ein heterogenes Team sein über mehrere Schularten. Ich komme auch ein bisschen jetzt in dein Fachgebiet bei der IHK, Ausbildung. Also ich finde das ein sehr schönes Bild und ich kenne auch Mädchen, die unwahrscheinlich klasse sind, Sachen zu bauen, aber vielleicht auch wenig Unterstützung durch Familie und Gesellschaft bekommen und sich das so abtrainieren. Gell? Das finde ich ganz schlimm. Konditioniert werden und dann eben halt nicht in ein technisches Studium gehen, weil sie sich nicht zutrauen. Und einer wird vielleicht nicht Unternehmer, weil er sich nicht zutraut, weil er nicht gefördert wird. Und da möchte ich Hilfestellung leisten, um mehr Unternehmer, mehr Kreative, mehr Techniker zu erzeugen, zu bringen, auch mit allen Zielgruppen, die heute ein bisschen vernachlässigt sind, Frauen, irgendwelche Migrationshintergründe, alles, was hier wichtig ist, und möchte das in dieser Traumwerkstatt mit anderen Unternehmen, die ich auch gerade suche, wo ich erste Gespräche geführt habe, nach vorne bringen. Und das dockt sehr gut an viele Programme, die dann bei den Studenten ansetzen. Ja, da sollen dann ganz viele Startups entstehen. Aber ich glaube, wenn diese Saat nicht früh gelegt ist, dann werden wir auch nicht mehr Gründungen in Deutschland bekommen, die ja seit Jahren rückläufig sind, machen wir uns nichts vor. Und ja, wir müssen da sehr früh ansetzen, in unserer Familie, als Eltern, aber auch mit solchen Institutionen wie die Brainstation.
Ich glaube es auch. Also ich denke viel darüber nach, wie kriegt man es hin, dass man dieses Feuer, das ja nachweislich da ist. Also ich nenne immer dieses Beispiel hier. Also gerade in dieser Lockdown-Zeit, meine große Tochter hat dann mir plötzlich, ist zu mir gekommen und gesagt, so, wir bauen jetzt einen Rollschuh. Ich habe gesagt, wie willst du einen Rollschuh bauen? Und dann ist sie gekommen und hat gesagt, ja, da, pass auf, da ist so ein Holzstück. Und ich habe gesehen, du hast in der Werkstatt noch so Räder, da kann man doch einen Rollschuh draus bauen. Ja, okay. Dann habe ich gesagt, okay, dann bringen wir mal so einen alten Sandalen nochmal zu, dann kann man vorne vielleicht noch abschneiden und dann haben wir zusammen, ich habe sie mit der, also sie ist 6, ein bisschen halten lassen und dann hat sie da die reingebohrt, die Schrauben, und das hat ihr total Spaß gemacht und natürlich kann man mit dem Ding dann fahren, also das ist lebensgefährlich, weil es in alle vier Richtungen sich bewegt, aber ich finde, gerade wenn man versucht, sowas zu unterstützen, und das finde ich total toll, Und auf der anderen Seite auch Vorbilder zeigt, dass sowas geht. Ich meine, das sind ja auch Vorbilder, die in der Traumfabrik dann arbeiten oder halt aber wirklich auch andere Vorbilder, die ihre Stories erzählen. Dann schafft man es vielleicht, dieses Feuer in den Leuten zumindest auf einer mittleren Flamme, weil vielleicht kommt man im Laufe seiner persönlichen Entwicklung immer mal in so ein Tief rein. Wie gesagt, ich glaube, unsere Entwicklungen haben auch gezeigt, dass man vielleicht in der Pubertät oder in der weiteren Entwicklung einfach vielleicht mal einen anderen Weg geht und kommt dann aber wieder zurück und dieses Feuer war vielleicht nie ganz aus und dann geht es wieder an. Also ich glaube, diese Beispiele sind ganz wichtig. Deshalb finde ich das total toll und ein Wort, das hast du jetzt gerade auch aufgegriffen, das habe ich mir tatsächlich hier auch nochmal auf meinen Zettel geschrieben, weil es mir auch wichtig ist, ist das Thema eben der Interdisziplinarität und auch Diversität von Teams, weil ich es tatsächlich sehr, sehr schade finde, dass viele Gruppen eben von ja mittelalten bis älteren weißen Männergruppen dominiert sind und ich sehe es tatsächlich als die Potenziale, die gerade so in meinem persönlichen Team da sind. Und ich habe zwei sensationell gute Teamleiterinnen zum Beispiel. Ohne die wäre ich, glaube ich, nicht mal die Hälfte wert von dem, was ich in der IHK wert bin. Also das finde ich einfach schade, dass diese Potenziale, und das sind ja auch nicht nur Frauen, also das meine ich jetzt nicht Männer-Frauen-Mischung, sondern ich meine auch zum Beispiel die Mischung, dass ich mich mit jemandem unterhalte, der, keine Ahnung, Biologie studiert oder Nanostrukturtechnik studiert. Und dann komme ich mit meinen volkswirtschaftlichen Prägungen, dazu vielleicht noch ein Betriebswirt, ein Techniker, ein Naturwissenschaftler und plötzlich kommen da richtig coole Sachen raus. Und sowas, glaube ich, muss viel mehr gefördert werden und sowas kann man ja auch schon im Kindesalter sehr stark schnell fördern, wenn man sieht, das sind Leute mit unterschiedlichen Talenten und Prägungen und Stärken da. Und deshalb finde ich das einen ganz tollen Ansatz, der absolut unterstützenswert ist.
Ja, die jungen Menschen kennen ja ihre Talente noch gar nicht. Und was glaubst du, wie wenig jetzt in dem Abiturjahrgang meines Sohnes wissen, was sie jetzt machen sollen? Viele machen jetzt erstmal ein Jahr Pause, um sich zu orientieren. Das finde ich also volkswirtschaftlich schlimm. Gell? Und diese Talente entdeckst du dann auch in solchen Gruppen. Du bist ja noch kein Biologe oder Betriebswirt, aber der eine merkt halt, hoppla, mir macht hier das Planen und das Rechnen Spaß. Der andere macht die Versuche im Gewässer. Ja, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nehme, die Wasserproben. Und dann weißt du noch gar nicht, dass es ein Berufsbild oder diesen Studiengang gibt. Aber du hast schon mal eine Erfahrung gemacht. Das finde ich so wichtig, so ein Feuer zu wecken. Und was ich noch einen sehr faszinierenden Gedanken finde, weil es ist so leicht, so Sachen zu fordern, gell? Heterogenität oder Innovation. Da ist ein Fluch drauf. Der Fluch ist, die Sachen sind ineffizient. Es ist erstmal, wenn du mal den Effizienzgedanken nimmst, ist es viel effizienter, ein homogenes Team zu haben, die alle genau ticken, ja, wo die du kennst. Du wirst effizient im Sinne von schnellen Ergebnis bekommen. Aber es ist nicht das beste Ergebnis.
So, und hier nochmal, wie versprochen, die Sequenz mit Sascha Pallenberg. Und Sascha hat da wirklich eine ganz, ganz spannende Sichtweise drauf und eine tolle Sichtweise aus meiner Sicht auch, wie man bei dem Thema Nachhaltigkeit, Transformation und Technologie, aber auch Veränderung der Denkweisen von Menschen und vielleicht, dass man nicht das Rad immer neu erfinden muss, sondern vielleicht auch bewährtes erstmal richtig umsetzt, einsetzt. Ganz tolle Sichtweisen. Hört mal rein, was Sascha im Podcast gesagt hat und wer den ganzen Podcast hören will, muss natürlich nochmal komplett reinhören.
Ich habe im Oktober lustigerweise noch einen zweiten TEDx-Talk gegeben und der nannte sich Sustainability is no rocket science, also Nachhaltigkeit ist keine Raketenwissenschaft. Das ärgert mich zum Teil einfach, wenn dann Menschen erzählen wollen, ja, wir werden in der Zukunft dann entsprechende Technologien haben und das sind dann halt die Allheilmittel und Gradsbringer, mit der wir dann komplett klimaneutral unsere Industrien und Gesellschaften betreiben können. Wir haben die Technologien. Wir haben die Technologien. Übrigens haben wir, aber das würde wirklich sehr, sehr weit führen. Wir haben durchaus auch Technologien, uns fundamental Gedanken über ein allgemeines Grundeinkommen zu machen. Ja, dass Menschen eigentlich vielleicht gar nicht mehr so häufig arbeiten müssten. Und wir unsere Gesellschaften viel, viel schneller von der monetären in eine ressourcenabhängige transformieren könnten. Aber in Bezug auf nachhaltige Transformation sehe ich das ganz klar so. Und lustigerweise kommt dann da wieder der Standort ins Spiel. Ja, Revolution der Energiewende im Solarbereich, die hat in Deutschland de facto ihren Anfang gemacht. Ja, wenn sich das 100.000 Dächerprogramm noch einmal anschaut, wie die deutsche Solarindustrie damals aufgestellt war, da war man weltweit sowas von weit voraus, bevor man dann leider, das hat so alles so ein bisschen schleifen und auslaufen lassen, aber nichtsdestotrotz konnte man da sehr früh zeigen, was möglich ist. Ich glaube, dass wir, wenn wir das Fundament der Transformation über Energiequellen gießen, dass wir alles zur Verfügung haben. Können uns durchaus darüber unterhalten, ob moderne Atomkraftwerke da noch ein bisschen einspielen, aber das ist ja, glaube ich, eine durchaus sehr emotional geführte Diskussion dann auch für viele, wobei sie leider zum größten Teil auf auch technologischen Errungenschaften beruht, die in den 50er, 60er und 70er Jahren en vogue waren. Denn da kommen die meisten der Atommeiler her. Mittlerweile gibt es dann doch schon ein bisschen was anderes, auch insbesondere vor allen Dingen viel, viel kleinere. Also ich glaube, dass es anfängt mit der Energiewende. Die Energiewende ist das, was unsere Gesellschaften treibt, was unsere Industrien treibt. Und ohne selbige können die keinen klimaneutralen Wertschöpfungsketten generieren. Und die zweite Revolution, die wir benötigen, ist in einer gewissen Art und Weise auch eine weitere Energiewende, aber das ist die Energie, die wir benötigen. Nämlich, was essen wir? Und was packen wir jeden Tag in die Futterluke oben rein, damit wir durchhalten und von A nach B kommen und uns vernünftige Gedanken machen können, interagieren können? Und beides steht natürlich auch wiederum in einer Abhängigkeit zueinander. Ja, die Nahrungsmittelproduktion braucht Energie. Nahrungsmittelproduktion muss sich verändern. Wenn wir uns anschauen, welchen Impact zum Beispiel die Fleischproduktion weltweit hat, was wir da für Hebel ansetzen können. Ich würde niemandem sagen, er soll jetzt auf ein Schnitzel verzichten, aber vielleicht ein bisschen bewusster sich zu ernähren. Übrigens bin ich mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann mal in 10, 15 Jahren an einem Punkt sein werden, wo wir im Labor gezüchtetes Fleisch einfach so skalieren können, dass sich das dann mit der Nutztierhaltung diesbezüglich sowieso erledigt hat. Aber es gibt so spannende, tolle Ansätze. Ich denke mal so an Supermarktketten wie Rewe etc. pp., die sehr holistische Supermärkte der Zukunft bauen, die klimaneutral, nahezu klimaneutral betrieben werden können, die ihre eigene Energie vom Dach über Solarzellenanlagen bauen, die dann halt auf dem Parkplatz Ladesäulen mit diesem Strom betreiben können für die Elektroautos ihrer Kundinnen und Kunden und die unter dem Supermarkt eine vertikale Farm haben, deren LEDs natürlich auch entsprechend durch den selbst erzeugten Strom befeuert werden und dort dann Gemüse, Salatköpfe etc. pp. Gleich für den Verkauf frisch züchten können, anbauen können, ohne Erde, ohne Pestizide etc. pp. Vielleicht auch eine Aquaponikanlage direkt daneben, wo sie dann auch noch frisch gezüchtete Nilbarsche dann anbieten können. Das gibt es alles. Das sind so Aquaponik-Anlagen, Ideen von der Kreislaufwirtschaft. Übrigens, das Vertical Farming kommt aus Japan, das ist Jahrzehnte alt schon. Ich glaube, in Kyoto gab es die ersten größeren hochskalierten Anlagen. Wenn mich nicht alles täuscht, wird in Japan so roundabout 20% des Salates schon im Vertical Farming-Bereich hergestellt. Und also wir haben diese ganz, ganz wunderbaren Beispiele. Und du siehst auch, natürlich gibt es immer wieder eine Brücke zur technologischen Entwicklung, ja, und zur digitalen Transformation. Denn die digitale Transformation ist auch eine nachhaltige. Die Optimierung von Prozessen, diese also effizienter zu machen, weniger Energieeinsatz, weniger Zeitaufwand, das sind nachhaltige Prozesse und nachhaltige Entwicklungen, die wir antreiben. Ich sehe also diese Herausforderung, die da auf uns zukommt, als etwas an, was uns eigentlich motivieren und inspirieren sollte. Denn es bietet auch für die nächste Generation an Entwicklern und Entwicklern, Ingenieurinnen und Ingenieuren in Deutschland und junge Gründerinnen die Möglichkeit, sich da zu positionieren und mit ihren Ideen einfach mitzuhelfen, die größte Aufgabe der Menschheitsgeschichte zu bewältigen. Und das ist, wie wir uns gegen diese Klimakrise stellen.
Und jetzt kommt als Letztes nochmal ein Impuls zu den Werten, zu den Präferenzen der Generation Z, Y. Und hier habe ich mit Simon Schnetzer, den wohl aktuell bekanntesten deutschen Jugendforscher, der zusammen mit Professor Hurlemann, den man von der Shell-Studie kennt, auch sehr intensiv arbeitet, der aber wirklich durch die Lande tingelt, der Generationen-Workshops durchführt, der wirklich versteht, weil er mit den Leuten gesprochen hat und spricht, wie junge Leute ticken, wo die Präferenzen, Werte, aber auch Ängste sind. Und deshalb hier nochmal kurzes Mashup. Und auch da kann ich nur empfehlen, einfach auch mal in die ganze Folge mit Simon reinzuhören.
Also womit ich unbedingt immer anfange, ist also, was prägt junge Menschen? Hier sind die Unterschiede nicht so groß. Also die Familie ist immer ganz oben. Und wenig überraschend ist, dass die Generation Z, die Jüngeren, stärker von ihren Smartphones beeinflusst oder geprägt werden als jetzt die Älteren. Und wir haben natürlich auch die lebensphasenspezifischen Unterschiede, dass eine Generation Y, die eher schon Familien gegründet haben, noch viel mehr Wert darauf legt, dass Arbeit und Familie unter einen Hut gebracht werden kann. Wobei das überraschenderweise bei der Generation Z auch schon sehr wichtig ist. Also dieser Blick in die Zukunft, das muss dann mal so sein, das haben die schon auch. Und dieses Zukunftsbild, Familie und Eigenheim, das ist weiterhin so diese große Zukunftsvision, der Wunsch. Wenn wir geguckt haben, was junge Menschen prägt, dann schaue ich gerne, wie orientieren sie sich? Also woran orientiert man sich? Was ist so der innere Kompass? Und da kommen wir bei den Werten an. Und die wichtigen Werte, und das hat mich echt überrascht in der Studie, dass das Thema Vertrauen ganz oben ist. Also Gesundheit und Vertrauen bei beiden Generationen, also beim einen, bei den Zettern ist die Gesundheit an zweiter Stelle und Vertrauen ganz oben und bei der Y eben anders. Aber das ist bei Gesundheit wenig Wunder. Da hat sich nur die Bedeutung verändert, dass eben mittlerweile Gesundheit häufig auch heißt, kein Corona haben. Und davor war für die Z-Gesundheit auch stark dieses gut auszusehen, Fitness, Beauty, Lifestyle, veganes Essen, Yoga. Also es ist auch sehr viel so, wie man Gesundheit dann auch darstellen kann, auch zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Und was durch die Corona-Pandemie sich auch verändert hat, dass Gesundheit stark auch psychische Gesundheit ist. Also weil viele mental, psychisch gelitten haben in der Zeit. Und dann kommen natürlich noch Unterschiede. Die Generation Z hat an dritter Stelle Freiheit. Freiheit ist ein ganz großes Thema. Und ich habe auch schon so generationenübergreifende Studien bis hin zu den Ruheständen gemacht. Und das Thema Freiheit geht durch so eine Senke, wenn man dann Familie gründet. Man weiß einfach, man gibt alle möglichen Freiheiten auf. Und das kommt dann aber, das wird dann wieder wichtiger, wenn dann die Kinder mal aus dem Haus sind und dann sagt, so, und jetzt ist wieder Zeit für mich.
Hey, ich sag nochmal danke. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr reingehört habt. Es kommen viele spannende Sachen nochmal, vielleicht über den Sommer hinweg, bis ich im September wieder mit neuen Folgen komme. Hört doch mal rein in die älteren Folgen. Schaut ruhig mal auf meiner Website www.economics.de, also mit W-U-E, Economics für Würzburg und Economics.de. Und ansonsten könnt ihr euch freuen auf spannende Sachen, Startup-Stories, die von meinen Studierenden zum Teil mitbegleitet wurden, aus unserem Gründungsökosystem Mainfranken, aber auch andere spannende Folgen, die jetzt schon wieder in der Planung sind, Generationenthemen, Diversity-Themen, HR-Themen, vieles ist in der Pipeline, ich freue mich schon und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit, kommt gut durch den Sommer, bleibt gesund, bleibt neugierig und bis bald, ciao.